SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem mittlerweile 21. SkyTail Podcast, der Ihnen auch heute wieder einen aktuellen Überblick über Bedrohungen, Angriffe, Betrugsversuche, IT-Pannen und Gefahrenpotenziale aus dem Internet der letzten 14 Tage liefert. Wie können Sie sich davor schützen? Wie können Sie Ihre IT-Sicherheit verbessern? Unsere Themen heute sind unter anderem die DSGVO, Kryptobörsen, Attacken im Alltag und auf das Homeoffice, Mobile Security und Ransomware. Wir schauen außerdem darauf, was die Politik unternimmt, um das digitale Leben sicherer zu machen und berichten zum Schluss über ein Baby, das für $10.000 bei Tesla eingekauft hat. Bei mir am Mikrofon ist auch heute wieder der IT-Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Ziegler. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, kürzlich gab es die Meldung, dass im Darknet die Daten von 700 Millionen LinkedIn-Nutzern angeboten werden. Das sind immerhin 90% aller Nutzer. Unter den Daten finden sich etwa der vollständige Name, da finden sich Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern sowie persönliche Details, aber wohl keine Details zu Kreditkartendaten, finanziellen Details oder Passwörtern. Die Daten sind wohl auch alle echt, sind zumindest geprüft worden zum Teil. Müssen wir uns da jetzt Sorgen machen?
Unsicherheit für LinkedIn-Nutzer.
Naja, richtig Sorgen machen in dem Sinne nicht. Ne? Es sind ja keine Kreditkartendaten dabei, keine Finanzdaten. Was grundsätzlich natürlich immer noch möglich ist, ist Identitätsdiebstahl, Phishing-Attacken, Social Engineering, so auf dieser Schiene. Aber eigentlich ist das ja auch alles gar nichts Neues, weil im April gab es ja auch schon die Nachrichten, dass 500 Millionen Daten von LinkedIn-Nutzern abhandengekommen sind und dann in einem Hackerforum wirklich angeboten wurden. Also es ist gut möglich, dass diese Daten einfach aus mehreren Quellen zusammengelegt wurden oder vielleicht auch direkt über ein neues Datenlink nochmal irgendwo bei LinkedIn abgezogen wurden oder dass es sich einfach schlicht um Betrug handelt. Ich meine, es wurden zwar ungefähr 1 Million Daten testweise jetzt abgegeben oder testweise auch gekauft und anhand dessen hat man das Ganze geprüft, aber es kann natürlich gut sein, dass diese anderen 499 Millionen einfach nur Quatschdaten sind.
Okay, dann behalten wir das einfach mal im Auge. Wenn sich was Neues tut, dann melden wir uns wieder. Max, dann lass uns doch mal zur DSGVO, der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, kommen. Die ist ja vor ziemlich genau 3 Jahren in Kraft getreten, aber viele Unternehmen wissen da anscheinend immer noch nicht so wirklich Bescheid.
Noch immer Unwissenheit bei der DSGVO.
Da gab es kürzlich jetzt eine Umfrage des britischen Marktforschungsinstituts Opinion Matters. Da wurden knapp 1300 Business-Entscheider befragt in unterschiedlichsten Ländern, also in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, UK oder eben auch USA. Mhm. Und ja, fängt an mit so Zahlen wie 41% der deutschen Teilnehmer kennen den Zeitrahmen nicht, wann sie Datenschutzverstöße an die Behörden melden müssen. Also das sollte man ja doch wissen.
Ja.
50% wissen auch nicht, welche Strafen überhaupt bei DSGVO-Verstößen drohen. Und da haben wir ja auch schon häufiger darüber gesprochen, dass das wirklich schnell in die Millionen gehen kann. 27% haben keine Vorkehrungen für den Fall einer Cyberattacke getroffen.
Mhm.
International waren das nur 16, aber in Deutschland tatsächlich 27. Und verrückt fand ich eigentlich auch, 47% sehen sich gar nicht als Ziel von Cyberangriffen.
Ja.
Das wird also scheinbar immer noch auf die leichte Schulter genommen.
Das kann ja auch fatale Folgen haben, denn die Strafen, hast du schon gesagt, die können da durchaus beachtlich sein.
Ja, seit dem Bestehen der DSGVO ist allein in Deutschland sind 69 Millionen Euro an Bußgeldern verhängt worden.
Oh.
Nur Italien hat noch ein paar mehr tausend Euro verhängt. Die sind auch ganz fleißig dabei.
Hä?
Und im letzten Jahr, gut, ich weiß nicht, ob man das allein auf die Pandemie schieben kann oder ob man da einen Zusammenhang herstellen kann, aber es gab einen sehr starken Anstieg an Datenschutzverstößen, plus 76%.
Jo.
Und eben entsprechend auch an Bußgeldern.
Also das DSGVO-Portal liefert da übrigens eine sehr anschauliche Aufstellung der Strafen. Da kann man dann mal ganz genau nachlesen, wie teuer das wird und wofür genau die Strafen verhängt werden.
Wir können ja mal so ein paar Beispiele da rausnehmen. Also Equifax ging ganz gut durch die Nachrichten. 2019 war das. Die haben 508 Millionen Euro bezahlt wegen unzureichender Schutzmaßnahmen. Und deswegen wurden dann Bonitätsdaten von 147 Millionen Betroffenen abgezogen.
Mhm.
Dann Capital One im letzten Jahr, 67 Millionen Euro Strafen wegen fehlender Sicherheitsmaßnahmen. Die haben dann auch einen Hackerangriff ermöglicht, von dem dann 106 Millionen Kreditkartenkunden betroffen waren. Also das ist schon, das sind alles Riesendimensionen. Mhm. Google ist auch bekannt gewesen, Frankreich letztes Jahr, 60 Millionen Euro für den Einsatz von Tracking-Cookies zu Werbezwecken ohne Einwilligung der Betroffenen. H&M im letzten Jahr 35 Millionen Euro wegen Bespitzelung von Mitarbeitern. Und ähnlich war es auch bei notebooksbilliger.de. Die haben auch in diesem Jahr Mitarbeiter per Video überwacht und auch eben Kunden. Und auch das ging durch die Nachrichten.
Aber Spitzenreiter ist ja immer noch Facebook, die im Sommer 2019 war es, glaube ich, zu einer Strafe von 4,5 Milliarden Euro verdonnert wurden, wegen Verstoß gegen frühere FTC-Datenschutzanordnung. Also man sieht, es lohnt sich, die DSGVO zu kennen und auch zu befolgen. Den Link zur Bußgeldtabelle finden Sie natürlich in der Beschreibung unseres Podcasts. Und wo wir gerade bei den großen Zahlen sind, bei der Recherche zu unseren heutigen Themen, bin ich auf eine interessante Studie gestoßen, in der es um die tatsächlichen Kosten von Ransomware geht.
Die wahren Kosten für Ransomware.
Da gab es eine Ransomware-Studie von Cyber Reason und die haben auch um die 1300 Sicherheitsfachleute befragt. Und über die Hälfte der in Deutschland befragten Unternehmen hatten signifikante Umsatzeinbußen infolge einer Ransomware-Attacke. Gut, wundert eigentlich auch nicht wirklich. Und 17% haben dann Lösegelder gezahlt zwischen 350.000 und 1,4 Millionen Dollar. Und jetzt kommt es mal zu den Folgen. 28% entließen Führungskräfte als direkte Folge einer Ransomware-Attacke. 20% mussten sogar die Geschäftstätigkeit komplett einstellen.
Oh.
Und ja, 19% haben aufgrund finanzieller Engpässe, weil es dann irgendwo auch bergab ging, tatsächlich Mitarbeiter entlassen müssen.
Wobei die Zahlung von Lösegeldern ja, wie wir schon das letzte Mal berichtet hatten, keine wirklich gute Idee ist.
Ja, in der Studie haben auch 40% erklärt, dass einige oder eben alle Daten während des Wiederherstellungsprozesses beschädigt wurden. Der Key ist also nicht unbedingt immer verlässlich.
Ja.
Ich habe jetzt heute auch noch eine Nachricht gelesen, dass eine Ransomware, Revel quasi, in der Lage ist, auch VMware ESX-Maschinen jetzt anzugreifen und dass sie dabei aber letztendlich einen Fehler machen, dass sie den ESXi-Daemon nicht sauber beenden und deswegen kommt es dann zu korrupten Daten oder zu schlechten Daten oder Datenfehlern,
ja.
Allein schon beim Verschlüsseln. Das heißt auch, dass das Entschlüsseln wird dann auch nicht mehr hundertprozentig funktionieren. Das kann natürlich eine Menge Ärger geben. Das heißt, nur weil ich jetzt Lösegeld bezahle, heißt es noch lange nicht, dass ich alles wiederherstellen kann.
Mhm.
Mal abgesehen davon, ich finanziere auch die Hacker damit und ermuntere sie zu weiteren Angriffen. Das ist sowieso immer schlecht. Nichtsdestotrotz haben sich die Lösegeldzahlungen tatsächlich im vergangenen Jahr verdreifacht. Und es gibt immer wieder Appelle, unter anderem auch vom FBI natürlich, bitte nicht zu zahlen, sondern sich selber vernünftig vorzubereiten, vernünftige Backups zu machen und Strategien zu überlegen, wie man eben nicht in diese Falle tappt.
Da sollte man vielleicht auch den 47% in Deutschland sagen, die ja glauben, sie werden sowieso nie das Ziel von Hackern sein. Das ist immer das Letzte, woran man sich noch erinnert, wenn man versucht, sein System wiederherzustellen, glaube ich.
Ja.
Aber es muss ja nicht immer eine Ransomware-Attacke sein. Die Hacker werden ja auch technisch immer versierter. So haben die Security-Experten von G-Data jetzt ein Netzwerk-Rootkit entdeckt, das Netzwerkanfragen auf einen Server mit einer chinesischen IP-Adresse umleitet, sodass Datenströme abgefangen und manipuliert werden können, was in diesem speziellen Fall noch eine ganz besondere Brisanz hat.
Malware mit Microsoft-Zertifikat.
Genau, also grundsätzlich ein Rootkit sorgt ja dafür, also man hat sich letztendlich einmal die Rechte erweitert. Root kommt ja eigentlich aus diesem Linux-Bereich, Linux-Unix-Bereich.
Mhm.
Der Name hat sich aber trotzdem etabliert. Also man schafft es einmal, seine Rechte zu erweitern und ist dann hat Admin-Rechte auf einer Kiste und möchte die natürlich auch behalten und versteckt sich dann einfach vor dem User.
Mhm.
Es geht dann so weit, dass wenn man mit Antivirenprogrammen da drauf guckt, dass die Systemcalls so umgeleitet werden, dass man da selbst die gar nicht findet. Oder auch, wenn irgendwelche Checksummen über Dateien gemacht werden, dass das dann alles, ja, ich sag mal, falsche Ergebnisse liefert, sodass man das Rootkit selbst eigentlich gar nicht findet.
Mhm.
Also in diesem Fall war es noch ein bisschen anders. Das Rootkit hat sich als Netzwerktreiber installiert. Das Verrückte ist, dieser Treiber ist tatsächlich Mitte Mai von Microsoft mit einem gültigen Zertifikat versehen worden.
Oh, das ist nicht gut.
Das heißt, die haben das geprüft und haben gesagt, es ist eigentlich frei von Schadcode und vertrauenswürdig. Und deswegen hat so ein Netzwerktreiber dann auch weitreichende Berechtigungen im Betriebssystem.
Ja.
Mir ist ehrlich gesagt auch nicht ganz klar, wie die das geschafft haben, an diesem Freigabeprozess vorbeizukommen. Ob sie dann irgendwelche Daten nochmal nachladen oder ja, ob da jemand einfach schlicht unaufmerksam war. Auf jeden Fall haben sie es dann geschafft, ja, ein gültiges Zertifikat zu erlangen von Microsoft.
Und wir sehen wieder mal, dass man sich eigentlich auf nichts wirklich verlassen kann. So auch nicht auf die Sicherheit seiner MyBook-Live-Laufwerke von Western Digital, eine andere Geschichte.
Gefahr für Cloud-Laufwerke.
Ja, das sind nicht nur einfach Laufwerke oder Festplatten, sondern die haben sogar einen eigenen Ethernet, also LAN-Anschluss quasi, können damit als Cloud-Laufwerk im Internet genutzt werden. Und die können durch eine Sicherheitslücke von außen übernommen werden. Mhm. Sowas hatten wir auch schon häufiger mal berichtet bei QNAP. Da gab es vor kurzem auch nochmal wieder eine Schwachstelle. Das ist alles dann irgendwo so ein bisschen ähnlich. Hier geht es wahrscheinlich aufgrund von veralteter Firmware, die natürlich eine Sicherheitslücke hat. Was wird gemacht? Daten werden gelöscht, Passwörter werden geändert und ja, teilweise vielleicht sogar auch Daten verschlüsselt. Der Hersteller empfiehlt dann, diese MyBook-Live-Festplatten sofort vom Netz zu nehmen, bis dann wirklich auch eine gute Lösung verfügbar ist.
Und auch Dell-Rechner sind von der Sicherheitslücke aktuell betroffen oder betroffen gewesen. Ich weiß nicht, wie jetzt gerade die aktuelle Lage ist. Genauer 129 Modelle und insgesamt 30 Millionen Geräte. Was ist oder was war da los, Max?
Dell-Besitzer aufgepasst.
Ja, es gibt da so eine vorinstallierte Software, Support Assist nennt die sich. Und da gab es in der BIOS Connect-Funktion von dieser Software gab es mehrere Sicherheitslücken. Und da konnten sich quasi Angreifer bei einer Verbindung mit diesem Dell Backend-Service mit so einer, ja, einer privilegierten Netzwerkposition als Dell ausgeben und dann wirklich Schadsoftware aufspielen, also vermutlich wegen fehlender Zertifikatsprüfungen oder ähnlichen. Und ja, hier wird natürlich auch empfohlen, sofort die Patches von Dell einzuspielen. Also da gibt es tatsächlich schon eine Lösung.
Ah, gut.
Aber eben, wenn es irgendwie geht, bitte nicht über die verwundbare Funktion von Support Assist.
Wer einen Dell-Rechner zu Hause hat, schaut bitte auf der Dell-Seite nach, ob der auch betroffen ist und dann sofort die Patches einspielen, weil jeder Tag, den man länger wartet, man sollte nicht sagen, ach, das mache ich nächste Woche, der kann schon einen Tag zu viel sein.
Richtig.
Also Dell-Rechner, Western Digital Festplatten, DSGVO, da wird sich jetzt vielleicht so mancher sagen, so what, habe ich alles nicht, betrifft mich nicht. Weshalb wir jetzt mal auf die Gefahren schauen wollen, die uns allen im täglichen Online- und IT-Alltag drohen, so warnt das LKA Niedersachsen zum Beispiel vor einer Betrugsmasche auf eBay wieder mal.
eBay-Verkäufer, Vorsicht!
Das ist eigentlich so gesehen auch nichts wahnsinnig Neues. Das ist eine Variation von altbekannten Maschen. Also letztendlich, der Betrüger gibt an, hey, ich möchte diese Ware kaufen, das soll aber eigentlich ein Geschenk für jemanden sein. Und natürlich sitzt dieserjenige nicht in Deutschland, ne? Wie das halt immer so ist. Mhm. Und ja, kannst du bitte diese Ware da hinschicken, der sitzt irgendwo anders. Und könntest du mir noch einen Gefallen tun und einfach, wenn du jetzt schon ein Paket für den packst, einfach noch einen schönen Geschenkgutschein dazulegen. Also Amazon, Steam oder Google oder was auch immer.
Ja.
Und natürlich überweise ich dir das auch mit, klar, ja, als plus noch eine schöne Aufwandsentschädigung meistens, sonst macht es ja auch keiner. Klar ist, Ware ist weg, Geld sieht man natürlich auch nie wieder, teilweise wird das dann über Rückbuchungen nochmal wieder storniert, solche Dinge. Also niemals Geschenkgutscheine und Codes an irgendwelche Unbekannten verschicken.
Was ja eigentlich wirklich völlig klar sein sollte. Aber wenn ich eins gelernt habe im Lauf unserer vielen Podcast-Folgen, die Dummheit und Leichtgläubigkeit der Menschen ist scheinbar grenzenlos. Gewarnt wird auch, und zwar von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, vor unlauteren Drückerkolonnen, die per Telefon oder an der Haustür Glasfaseranschlüsse anbieten.
Vorsicht bei Glasfaserverträgen.
Ja, also ich kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen. Also ich hätte mich gefreut, wenn das bei mir so jemand gemacht hätte, weil ich musste für meinen Glasfaseranschluss bestimmt 2-3 Mal irgendwo da nochmal anrufen und hinterherrufen, um endlich einen Termin zu kriegen, dass sich das jemand anguckt. ja, gut, diese Betrüger, die fallen natürlich auf durch deutlich aggressivere Vertriebsmethoden. Mhm. Also die kommen dann her, die vermarkten Anschlüsse bis zu 1 Gigabit pro Sekunde.
Ja.
Gut, braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber das geben die momentan her. Und ködern natürlich, ja, sie kriegen mehr Bandbreite zum gleichen Preis zum Ausprobieren. Gut, das gibt es sogar bei den echten Glasfaserangeboten. Man kann dann jederzeit wieder in einen günstigen Tarif wechseln,
ja,
nach einem Jahr. Aber das Verrückte ist halt, diese Betrüger, das sind dann meistens irgendwelche ja, die dann quasi tatsächlich auch einen Vertrag abschließen, sich aber irgendwo eine eigene Provision dabei rausholen und dann sagen, dieses Angebot gilt nur noch heute, jetzt müssen sie unbedingt heute das abschließen, weil ansonsten kriegen sie diesen Rabatt nicht im ersten Jahr.
Ja.
Das heißt, wie so oft, lieber direkt beim Anbieter nochmal nachschauen, was das ist, wie das funktioniert. Also wir haben hier bei uns jede Menge Post darüber bekommen und ja, Verträge genau anschauen und überlegen, unterm Strich natürlich auch, ob man es auch wirklich braucht.
Ja, die sagen auch oft, ja, sie können ja auch jederzeit wieder zurückwechseln und so. Und wenn man mal das Kleingedruckte liest, dann steht da wirklich, ja, das geht aber erst nach 12 Monaten und bis dahin zahlt sich tot und dämlich. Und da sollte man also wirklich sich nicht an der Haustür bedrängen lassen von irgendwelchen Subunternehmern, die nur auf ihre Provision aus sind.
Richtig, ja.
Das gilt auch für scheinbar günstige Angebote von schnellen Grafikkarten. Die sind ja momentan aufgrund von Nachschubproblemen von Bauteilen sehr schwer zu bekommen. Und wenn dann nur für viel Geld auf Amazon und eBay, aber auch auf dem Online-Marktplatz von Kaufland, werden derzeit aber gefälschte GeForce GTX 1050 und GTX 79 angeboten für gerade mal 70 Euro.
Zu schön, um wahr zu sein.
Ja, wie das immer so schön ist, ne? Wenn irgendwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wirklich wahr. Das sind in Wirklichkeit umgelabelte alte GeForce-Grafikkarten, also GTS 450, die sind eigentlich in der Regel noch schlechter als heutige Onboard-Grafikchips. Wird dann von einem chinesischen Händler namens Kulianan angeboten. Gut, das Angebot jetzt konkret gibt es nicht mehr, aber trotzdem Augen auf, wie an so vielen Stellen. Gerade bei Grafikkarten ist es halt heute so, der Preis ist deutlich nach oben gegangen. Und wenn nicht jemand wirklich ein gutes Argument dafür liefert, warum die jetzt deutlich günstiger sind, sollte man auf sowas eben auch nicht einsteigen.
Aufpassen muss man aber nicht nur bei den Grafikkarten, die dann ja meist in Spiele-PCs eingebaut werden, sondern auch bei PC-Spielen selber. Zumindest dann, wenn man diese nicht legal kauft, sondern sich verbotenerweise illegale Kopien von Games wie die Sims 4, GTA 5, Far Cry 5 oder Fallout 4 besorgt.
Ja, genau, da gab es nämlich Fälle, dass wirklich einige von denen mit einer wirklich ebenfalls natürlich illegalen Mining-Software namens Crackonosh verseucht sind. Also diese Malware geht dann her und entfernt eigenständig dann vorhandene Sicherheitsprogramme, so wie wir das eben schon besprochen haben, dass irgendwie Antivirus so ein bisschen umgangen wird oder deinstalliert wird. Deaktiviert gleichzeitig auch noch Windows-Updates und dann gehen die eben her und zeigen, also das mit den Windows-Updates ist eigentlich manchmal auch eine gute Sache, denke ich mir. Das ist teilweise so anstrengend. Naja, dann gehen die wirklich her und zweigen Rechnerleistung ab, um die Kryptowährung Monero zu produzieren. Das kann man ja tatsächlich auch mit einem leistungsfähigen PC heutzutage noch.
Ja.
Und diese Moneros, die dann ermint wurden, die werden dann auf das Konto der Urheber transferiert. Und gut, was man dadurch merkt, schwache Systemleistung, Komponenten sind alle überlastet, man hat auch deutlich erhöhten Stromverbrauch, wahrscheinlich wird es auch im Zimmer schön knusprig warm. Nichtsdestotrotz, es ist also nicht alles nur auf die Spiele zurückzuführen. Nichtsdestotrotz breitet sich das Ganze derzeit immer noch rasant aus. Also inzwischen gibt es weltweit über 220.000 betroffene Systeme, meldet Antivirensoftwarehersteller Avast. Die Dunkelziffer ist natürlich abseits dieser Avast-Nutzer wahrscheinlich deutlich größer. Angeblich kommt das Ganze aus Tschechien und angeblich haben die damit mittlerweile schon 2,1 Millionen Dollar gemacht.
Also ich gebe ja gern zu, dass sich mein Mitleid in dem Fall mit den Betroffenen da in ganz engen Grenzen hält, weil ich habe früher selber in der Spielindustrie gearbeitet und weiß, welche Schäden da Raubkopierer mit ihren illegalen Kopien anrichten, wobei die Motive der Hacker dann natürlich krimineller Natur und deshalb auch zu verurteilen sind. Etwas anders stellt sich der Sachverhalt da aber bei der Schadsoftware Vigilante dar, die ebenfalls mit illegalen Spielekopien ausgeliefert wird, zumindest scheinbar.
Malware gegen FileSharer.
Ja, die tarnt sich eben auch als vermeintlich illegale Kopie von Spielen oder anderer Software. Und wird das dann runtergeladen, meldet sie diese IP-Adresse an einen Server und hinterlegt eine Liste mit ungefähr 1000 FileSharing-Webseiten auf dem Rechner und leitet die dann auf eine lokale IP-Adresse um. Also warum wird das Ganze gemacht? Also letztendlich soll die Auflösung über einen DNS-Server unterbunden werden, so dass man diese File-Sharing-Seiten nicht mehr aufrufen kann. Also eigentlich in dem Sinne was Positives.
Ja.
Also eigentlich geht es den Hackern an der Stelle gar nicht wirklich darum, Geld oder Daten abzuziehen, sondern wirklich tatsächlich illegales File-Sharing zu unterbinden. Ist ja auch mal was Positives zu berichten. Ja. es ist auch nicht wahnsinnig schwer, Vigilante zu entfernen. Gut, gehen wir jetzt mal nicht weiter drauf ein, weil ich denke, wer sich so eine illegale Kopie runterlädt, ja, der hat es vielleicht auch verdient, beziehungsweise der kann sich dann selbst auch einfach mal informieren, wie man das Ding jetzt wieder los wird.
Stimmt, da bin ich also wirklich mal ganz bei dir. Aber lass uns nochmal auf die Mining-Software Krekonosch zurückkommen. Die liefert nämlich gerade ein gutes Stichwort, nämlich Kryptowährung. Seitdem Bitcoin und Co. da steil gehen oder gingen, mittlerweile geht es ja wieder ein bisschen bergab, will ja jeder noch schnell einsteigen und das große Geld machen. Im Fall der Krypto-Plattform Afrikrypt aber haben nur die Gründer der Plattform Gewinn gemacht.
Kryptobetrügereien.
War auch ein schönes Geschäftsmodell. Also die haben insgesamt einen Gewinn von knapp 2 Milliarden Euro gemacht, also nach aktuellem Kurs. Beziehungsweise waren es 3,6 Milliarden Euro, weil das Ganze natürlich im April schon stattfand und da war der Kurs noch deutlich besser.
Ja.
Also die beiden Gründer von dieser Plattform, zwei Brüder, 17 und 20 Jahre alt, haben sich einfach mit 69.000 Bitcoins der Anleger aus dem Staub gemacht. Das ist echt eine Menge Geld. Und Mitte April gab es dann irgendwie einen dubiosen Hackerangriff und der Betrieb der Börse wurde vorübergehend mal eingestellt. Die Gründer haben dann darum gebeten, einfach nicht die Behörden einzuschalten, damit sie angeblich ganz schnell den Betrieb wieder aufnehmen können. Und als dann die Anleger doch irgendwann mal nachgeforscht haben, waren die Bitcoins und die Gründer tatsächlich bereits verschwunden über alle Berge.
Ja.
Die südafrikanische Finanzaufsicht will auch nicht ermitteln, da Bitcoin kein gesetzlich geregeltes Finanzprodukt ist. Also da ist man dann wirklich ein bisschen angeschmiert. Und ja, damit ist es tatsächlich der bislang größte Betrug in der Geschichte der Kryptowährungen.
Das ist eigentlich ein schönes Geschäftsmodell. Ne? Man macht eine Krypto-Plattform auf, lässt die Leute ihre Bitcoins da ablegen und wenn jetzt das Ding voll ist, packt man die Sachen ein und verschwindet.
Ja, deswegen empfiehlt man ja letztendlich immer schön, irgendwo muss man natürlich seine Bitcoins auch einkaufen, aber sinniger ist es natürlich dann, wenn man die jetzt einmal hat und man möchte die über eine längere Zeit behalten, was ja die meisten eigentlich auch tun, dass man sich dann so ein Hardware-Wallet anschafft und ja, die Daten beziehungsweise die Schlüssel für seine Bitcoins tatsächlich offline für sich in dieser Hardware-Wallet speichert und nicht bei irgendeiner Börse, wo eingebrochen werden kann oder wo eben genau sowas passieren kann, dass die Börsenbetreiber selbst das irgendwo hin transferieren.
Das war ja auch nicht das erste Mal. Man sollte ohnehin ja extrem vorsichtig sein, wenn welche Krypto-Plattform man seine Bitcoins oder was auch immer anvertraut, denn erst diese Woche hatte die britische Finanzbehörde FCA ja vor der weltweit führenden Krypto-Handelsplattform Binance gewarnt, weil die ohne Berechtigung im Land operiere und deshalb das Risiko für die Kunden zu groß sein. Und auch die BaFin hatte Binance im April schon verwarnt. Also selbst bei großen Namen sollte man wirklich extrem vorsichtig sein. Um nicht ganz so viel Geld geht es bei den Betrügereien mit der App Lidl Pay, das Smartphone-Bezahlverfahren der Supermarktkette Lidl.
Einkaufen auf Kosten anderer.
Ja, das steht derzeit schwer in der Kritik. Anscheinend werden die dort eingegebenen Kontodaten für das Lastschriftverfahren oder wurden nicht ausreichend geprüft. Da gibt es weder irgendwie Zwei-Faktor-Authentisierung, Testbuchung über einen Cent, wie es das ja manchmal auch gibt bei PayPal oder anderen Systemen. Man kann dann laut einem Bericht von Supermarktblog wohl problemlos auch irgendwie ein fremdes Konto als Belastungskonto angeben und einfach so lange nutzen, bis das System das Konto sperrt. Das braucht wohl seine Zeit. Und ja, natürlich kommt es dann eben auch zu Betrugsfällen. Die Polizei Berlin hat beispielsweise auch eine Häufung von Betrugsfällen mit Lidl Pay bestätigt. Die Betroffenen haben dann teilweise plötzlich Post vom Inkassobüro, weil sie die nicht erklärbaren Kontobewegungen ja annulliert haben oder weil ihre Konten vielleicht keine Deckung aufgewiesen haben.
Ja.
Ja, aber gut, das wird natürlich eingestellt, hat eben Lidl auch nochmal bestätigt, sobald dann wirklich ein Betrugsfall bestätigt wurde. Aber ja, um da wirklich gut rauszukommen als Opfer, empfehlen natürlich sowohl Polizei als auch Lidl, wirklich eine saubere Anzeige zu machen. Ist Aufwand in dem Fall, aber ich denke, sie werden da jetzt draus gelernt haben.
Aber trotz dieser Missstände soll das Lidl-Pay-System in Deutschland offenbar nicht geändert werden, schreibt zumindest golem.de, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Ist ja schon krass, dass man einfach ein fremdes Konto angibt, da erstmal schön lecker Essen einkauft fürs Wochenende und dann die Gefahr, erwischt zu werden, eigentlich relativ gering ist.
Ja gut, das kannst du theoretisch bei anderen Plattformen auch machen. Ich könnte jetzt bei Amazon auch dein Konto angeben und darauf irgendwas bestellen. Letztendlich ist das auch relativ schwierig, da irgendwie eine saubere Prüfung zu machen, es sei denn, du hast wirklich, wie eben schon erwähnt, so eine Art Testbuchung über einen Euro und dann muss man da irgendwo wieder eine Zahl eingeben, die mit der Buchung mitgekommen ist. Also, ja, wenn ich einen Handyvertrag abschließe, dann gebe ich auch nur meine Kontonummer an, natürlich auch meine Personalausweisdaten, aber da könnte ich genauso auch deine Kontonummer angeben. Es ist also relativ schwierig, da eine saubere Prüfung zu machen.
Ja, nur wenn du das bei Amazon angibst, dann kann man zumindest nachvollziehen, wohin die Bestellung gegangen ist. Aber wenn du meine Kontonummer bei Lidl angibst, dann kann kein Mensch sagen, wer gerade mit meinem Konto bei Lidl eingekauft hat. Insofern ist Amazon schon noch so ein bisschen sicherer, die ganze Geschichte, als jetzt irgendwie so eine Supermarktkette, denke ich.
Ja, es ist zumindest etwas schwieriger nachzuvollziehen. Ja, gut, man sieht, was du eingekauft hast, wo du eingekauft hast, vielleicht sogar auch die Geräte-ID. Aber ja, nichtsdestotrotz, du kannst da auch gefälschte Daten angeben.
Aber wie gesagt, Lidl Pay System soll nicht geändert werden. Apropos ändern, oftmals sind bei Apps ja aber auch veraltete Versionen oder alte Firmware der Auslöser für erfolgreiche Hacks oder für einen Malware-Import. Dem will der Bundestag künftig aber einen Riegel vorschieben.
Das Imperium schlägt zurück.
Ja, die haben jetzt eine Update-Pflicht für elektronische Geräte und Apps beschlossen, wenn der Käufer ein Endverbraucher ist. Und zwar das Gesetz Verkauf von Sachen mit digitalen Elementen.
Ja.
Die Anbieter werden dann zu einer regelmäßigen Aktualisierung ihres Produkts verpflichtet. Und das gilt eben für, wie gesagt, Geräte mit digitalen Elementen, also Tablets, Smartwatches, Smartphones und so weiter. Mhm. Aber eben auch für Apps, E-Books oder Streaming-Dienste. Und das Ganze soll die Funktionsfähigkeit und IT-Sicherheit der Geräte und eben dieser Dienstleistungen auch in Zukunft gewährleisten.
Aber das hört sich doch schon mal gut an.
Ja, der Haken ist, es ist jetzt nicht genau festgeschrieben, für welchen Zeitraum diese Update-Pflicht gilt. Hm. Im Gesetz ist da nur schwammig von einem Zeitraum die Rede, die der Kunde aufgrund der Art und des Zwecks des erworbenen Geräts erwarten könne. Was auch immer das heißen mag.
Das heißt, dass dann wahrscheinlich wieder erstmal viele Fälle vor Gericht landen werden und dass da Grundsatzurteile gesprochen werden müssen, was jetzt ein erwartbarer Zeitraum ist. Ne? Also das ist mal wieder gut gemeint, aber schlecht gemacht, aber immerhin schon mal ein Anfang. Nicht am Anfang, sondern am Ende angekommen sind wir jetzt aber mit unserem SkyTel-Podcast, den wir wie gewohnt mit einer buntlaunigen Meldung beschließen wollen. Heute geht es um ein Baby, das angeblich für $10.000 Tesla-Software gekauft hat. Wie geht das denn?
Die bunte Meldung zum Schluss.
Das war eine schöne Nachricht, ja. Also zumindest für alle, die nicht betroffen waren. Also eine Tesla-Fahrerin, die hat irgendwann mal ihre Kontoauszüge durchgeschaut und hat dann festgestellt,
ja. Oh,
mein Tesla ist mit dem Full-Self-Driving-Paket ausgestattet. Das kostet auch nur läppische $10.000. Und das Geld dafür hatte Tesla dann bereits schon abgebucht. Und sie ist dann hergegangen, hat gesagt, ja, war ich nicht. Das hat doch mein 10 Monate alter Sohn gemacht. Der hat mit der Tesla-App rumgespielt und dabei einfach diese Option gebucht. Naja, gut.
Ja.
Kann man jetzt auch denken, was man möchte. Aber gut, im Hintergrund, klar, der Betrag wurde einfach abgebucht über das hinterlegte Konto.
Mhm.
Und das Verrückte ist letztendlich, dass diese App wohl keine Sicherheitsmaßnahmen bei Käufen hat, sodass man nochmal irgendwie sein Passwort eingeben muss oder irgendeine PIN oder irgendeine Prüfung. Und im letzten Jahr hat es da schon mal so einen Fall gegeben. Und da hat ein Mann.
Oh ja, ich erinnere mich.
Ja, da hat ein Mann ein Software-Upgrade für seinen Tesla gebucht und hinterher behauptet, er hat sich einfach nur auf sein Smartphone gesetzt und hat dann so die Buchung ausgelöst. Seitdem gibt es in der App tatsächlich so eine 48-Stunden-Rückgabe-Option. Ich weiß nicht, ob das jetzt in den beiden Fällen auch wirklich hilft, wenn man es dann wirklich auch später bemerkt. Aber immerhin, Tesla kann sich jetzt auch wirklich rühmen, dass ihre App selbst von Kleinkindern oder eben auch mit dem Hintern bedient werden kann.
Das nennt man dann wohl Benutzerfreundlichkeit. Und mit dieser frohen Botschaft verabschieden wir uns von Ihnen. Wie immer wünschen wir Ihnen, bleiben Sie sicher und passen Sie auf Ihre Tesla-App auf. Und dir, Max, ebenfalls wie immer, vielen Dank für deinen Besuch im Studio und für deine Erklärungen und Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.